Und ich rufe Hallo nach Berlin ins Hauptstadtstudio hinterm Reichstag. Hallo Michael Dressel.
Hallo von hinterm Reichstag.
Bevor Sie gleich wieder abreisen von hinterm Reichstag an Ihren Hauptwohnort Los Angeles, lassen Sie uns bitte irgendwas Hoffnungsvolles da für die nächsten 4 Trump-Jahre. Bitte. Haben Sie was?
Wow. Das ist eine a tall order, würde ich sagen. Das ist eine ziemliche Anforderung. Ich habe ja schon mal 4 Jahre Trump erlebt und kann mir also keine Illusionen darüber machen, wie die nächsten 4 Jahre aussehen. Ich nehme an, die wären eher schlimmer als die Zeit, in der er noch ungeübt war.
Ich hab's befürchtet.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Michael Dressel. Hat Trumps Amerika im Fokus?
Als ausgezeichneter Dokumentarfotograf. Ja, Sie waren unterwegs. Der Bildband von Ihnen, The End is Near, Here, kam im Sommer raus. Und Sie haben es schon länger kommen sehen, was da jetzt abläuft.
Ja, das war ziemlich klar, wenn man sich da umguckt und mit Leuten spricht und hört und das ganze politische und soziale Klima betrachtet, stand für mich eigentlich außer Frage, was passieren würde. Unglücklicherweise habe ich damit recht gehabt.
Ja, Ihr Bildband, der zeigt eben Porträts der Menschen und Straßenzüge und es fasst einen an, wenn man das sich betrachtet. Also die Intensität und die Wucht des Wandels, auch wie die Leute da wie Treibgut hinausgespült werden und welche Wut da ist, auch welche Verzweiflung, welches Abgehängtsein. Ahnten Sie es eigentlich auch hinter der Kamera, dass dann die ganz andere Welle diesmal abläuft als das, was Sie gewohnt sind?
Ja, es wurde mir immer klarer. Also ich bin da nochmal zu so Trump-Rallies gegangen und habe mit den Leuten geredet und es ist mir zwar schleierhaft, wie und warum, aber diese Leute waren dermaßen begeistert von diesem Mann. Und auf der anderen Seite fühlte man da nicht so viel Begeisterung. Da wurde schon irgendwie klar, in welche Richtung das gehen würde.
Ist ja auch erstaunlich, ein Foto zeigt eine Frau mit Schildkappe, Woman vor Trump. Wenn man genau in seinen Charakter reinschaut, wie er auftritt, was er letztlich denkt, auch über Frauen. Es ist ja ein Phänomen, dass die millionenfach ihn gewählt haben.
Verblüffend, ja. Aber ich glaube, ein Teil dessen ist, dass der Trump so unangenehm er ist, erscheint und eigentlich, ich glaube, den meisten Leuten, auch seinen Anhängern, ist klar, dass der Mensch ziemliche Handicaps hat, um das mal milde zu sagen. So auf dem ethisch-moralischen Feld. Das interessiert die aber nicht weiter, weil sie fühlen ihn als authentisch. Und ich glaube, viele Menschen haben inzwischen das Gefühl, dass sie einfach nicht mehr gut leben können. Auch wenn es ihnen materiell noch einigermaßen gut geht, und vielen geht es nicht gut, aber denen es noch gut geht, die haben trotzdem das Gefühl, dass ihr Leben nur noch Stress und Angst und ein ständiges Rennen ist. Und dieses Unwohlsein mit dem System, in dem sie leben, führt, glaube ich, dazu, dass die sich letztendlich überlegt haben, wir wollen jemanden, der dieses System beschädigt oder sprengt.
Aber der kann ja nie und nimmer einer von ihnen sein. Also er ist das glatte Gegenteil. Wie kommen die Leute drauf, dass er zu ihnen gehört?
Ich sage diesen Leuten immer, das hört sich ein bisschen drastisch an, aber ich sage dann immer, he wouldn't piss on you if you were on fire. Ja. Und
Sie sind schon eine Weile in Staaten, ne? Starkes Bild.
Aber es ist wirklich, das ist das Frappierende. Dieser Mann ist definitiv kein Vertreter irgendwelcher arbeitender Menschen. Ja. Nun sieht man aber auch, dass die Demokraten auf der anderen Seite auch schon vor Jahrzehnten diese Rolle abgegeben haben. Mit Bill Clinton, der alle möglichen Free Trade Agreements unterzeichnet hat, die so viele Jobs gekostet haben, den sehen arbeitende Leute auch nicht als ihren Vertreter und diese Partei eben auch nicht mehr.
Ich meine, was ich mir im Nachgang der Wahl gedacht habe, das Grundproblem ist ja gar nicht so sehr vielleicht der Charakter von Donald Trump, weil solche Menschen gibt's halt. Das größere Problem sehe ich, dass er wirklich eine Mehrheit hat, die so einen an der Spitze möchte. Ich verwende das Wort jetzt besser mal in der Variante Anführer.
Ja.
Da gibt es dann auch kein böses Erwachen, weil die wissen ja genau, was sie jetzt haben an ihm.
Ja, genau. Also denke ich auch, also das böse Wachen könnte sein, wenn diese seine Politik folgenzeitig, die tatsächlich zu Konsequenzen führt, die für die Leute materiell und sonst wie nachteilig sind. Das merken sie dann schon. Also wenn sie plötzlich noch mehr bezahlen. Also zum Beispiel ein Grund, glaube ich, ein ganz entscheidender ist, Leute denken nicht so weit zurück. Vor 4 Jahren, als er Präsident war, das war vor der großen Inflation. Und die Inflation in Amerika, also in Deutschland gab es ja auch Inflation, ja, aber verglichen mit Amerika war das gar nichts. Dort haben sich in 2 Jahren, hat man das Gefühl, wenn man in den Laden geht, hat sich alles verdoppelt. Und Leute sind da wirklich am Rudern, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und das nehmen sie übel. Und natürlich weiß man, ein Präsident hat damit sehr wenig zu tun und ist daran auch nicht schuld. Aber die Leute erinnern sich, als er da dran war, waren die Dinge noch relativ normal und wir haben besser gelebt.
Und dann kommt noch diese krude Mischung. Ich habe das Bild von Ihnen im Kopf, die Frau mit dem Hemdaufdruck. Jesus is my savior, Trump is my president.
Ja, da ist man wirklich baff, ja, wenn man sowas sieht. Was soll man da? Aber es freut mich, dass Sie sagen, dass die Bilder Wucht haben. Weil letztendlich war diese Sache ja, ich bin ja kein Journalist und ich gehe auch nicht durch die Gegend, um da wirklich so also Reportage zu betreiben. Aber es war mir wirklich ein tiefes Bedürfnis, diese Bedrückung, die ich seit einigen Jahren fühle, wenn dieses Land, was ich sehr geliebt habe und irgendwie auch immer noch liebe, weil es sehr gut zu mir war, sich so verändern zu sehen, dass es erschreckend wird. Und ich sehe, was sich da abzeichnet und gucke mir das an und denke, okay, 5 Minuten vor der Katastrophe möchte ich nochmal meine 5 Cent dazugeben und mal kurz sagen, wie ich das gesehen habe vor dem großen Knall. Und ich hoffe, das ist mir gelungen.
Allerdings. Und ich habe mich nur gefragt, sehen die Motive Sie oder sehen Sie die Motive? Also gleich am Eingang. Eine schlaffe, amputierte Palme, hängende Wedel vor niedergedrücktem Maschendrahtzaun.
Na, das ist das Schöne an der Fotografie, dass man durch die Welt geht und unglaublich viele Dinge sieht, pausenlos. Und die nehmen, jedenfalls für mich, nehmen die bestimmte Bedeutungen an und scheinen Gefühle auszudrücken und Ideen, die ich habe. Und das Rätselhafte und Mysteriöse und Tolle an Fotografie ist, dass tatsächlich, dass es möglich ist, man sieht da irgendwas, ist im Grunde eine grafische Konstellation. Man lichtet die ab, man reproduziert die, andere Leute sehen die und es kommuniziert sich was. Natürlich nicht immer, aber man kann tatsächlich Gefühle, Ideen, sogar Humor transportieren mit einem Bild. Ist irgendwie toll, wenn man sich's mal überlegt. So.
Und Schwarz-Weiß war eine gute Wahl.
Ja, also Schwarz-Weiß ist sowieso meine, also es gibt Leute, die dann immer sagen, ah, das ist so artsy, ja, so macht so auf Kunst. Ja. Was mir daran gefällt, dass es erstmal sofort eine Ebene der Abstraktion ist. Ein Freund von mir sagte immer, Color is chatty. Also Farbe ist geschwätzig. Und das stimmt für mich, also ich bevorzuge eigentlich, Bilder zu reduzieren auf ihren Inhalt ohne zu viel Ablenkung. Und Farbe ist oft Ablenkung.
Die Menschen, zum Teil ist es wirklich schon fast hart zu ertragen, so verwahrlost wie sie sind, so verzweifelt, oft auch apathisch. Sichtbar seelisch Kranke sind auch dabei. Aber sie mussten leider, fürchte ich, nicht lang suchen, oder? Dass man hier und da mal einen Obdachlosen auftreibt, der am Ende ist.
Nein, also da rennen eben sehr viele arme Leute rum. Und das geht so ein bisschen gegen mein Prinzip. Ich will ja kein Poverty-Porn machen, keine Armutspornografie. Und ich möchte auch irgendwie, dass klar ist, dass ich diese Leute da nicht ausnutze. Deshalb, ich arbeite auch immer mit einem Objektiv, das mich zwingt, nah ranzugehen. Ich finde das nicht lauter, aus der Entfernung mit Teleobjektiven Leute da zu fotografieren. Ich will da sein, ich will, dass die begreifen, dass ich da bin. Wir nehmen uns gegenseitig zur Kenntnis. Und es gibt so einen kurzen Moment der Kommunikation, manchmal ganz kurz. Und manchmal redet man auch einen Moment, aber immer nach dem Foto.
Und jetzt schweigen wir kurz einen Moment und hören einen Musiktitel zu. Wir reden gleich weiter über Ihren Bildband und die Zustände in den USA. Den Titel haben Sie sich gewünscht. Und ja, das brauchen wir an dieser Stelle auch, von Wolf Biermann. Ermutigung. Haben Sie den auch mal live erlebt?
Ich habe ihn mal getroffen in Ost-Berlin. War ja schwer, sich zu vermeiden dort. War eine kleine Welt, die Welt der Ost-Dissidenten.
Und die Älteren unter uns, für die ist das schon legendär, was jetzt zu hören ist.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, ach nicht vor deinem Leid.
Bayern 2, 1:1, der Talk mit dem Fotografen Michael Dressel. Der ist mir aus Berlin zugeschaltet. Und im Sommer kam sein Bildband heraus. The End is Near, Here. Über Heerscharen von Prekären und Wütenden auch in den USA. Und es dämmert einem, wie viel Irrationales, also vor allem Angst, das ganze Geschehen treibt. Und ich dachte mir als Journalist, tja, vergiss den Faktencheck und die Vernunft, oder?
Ja. Ja, Faktenchecken. Wir leben ja heute in einer Welt, in der die Medien sich so aufgesplittert haben, dass jeder seine eigenen Fakten haben kann. Und dann gibt es ganz clevere, die offenbar diese Medien beherrschen und ganz geschickt manipulieren und ganze Gruppen bilden von Leuten, die Fakten haben, die für andere eher unfaktisch wirken. Mit der KI kann man inzwischen auch noch die entsprechenden Bilder erzeugen für seine ausgedachten Fakten.
Da wird sich der Fotograf ohnehin seinen Teil denken. Ja, es kommt irgendwann der Tag, wo an allem gezweifelt wird. Vielleicht auch an Ihren Aufnahmen.
Ja, der Tag ist schon da. Also mit meinen Aufnahmen habe ich eigentlich nicht so viel Angst, weil was da transportiert wird, die Essenz dessen, also die traue ich der KI nicht zu, weil das dann doch ein bisschen, wer weiß.
Also die Aufnahmen, um es nochmal klar zu machen, es sind vor allem Porträts von Menschen, Gesichtern wie Landschaften. Und ich entdecke darin also viel Verfall, Elend, Selbstgerechtigkeit ist dabei, Nationalismus, Waffenwahn auf einer Messe. Aber auch viel nackte Haut. Und das erstaunt mich, weil ich vor 40 Jahren in Georgia war und meine Freundin konnte im Bikini nicht ins Freibad, sondern musste sich einen Einteiler besorgen irgendwo. Und da sehe ich jetzt auf Ihren Aufnahmen auch im Freien Silikonbrüste, Tattoos und das Ganze vor christlicher Predigerkulisse. Also es ist bizarr.
Ja, aber viele dieser Aufnahmen sind in Las Vegas gemacht. Und dort mischt sich ja auch alles. Und der Nickname oder Beiname von Las Vegas ist ja Sin City, die Sündenstadt. Und insofern wird dort viel mit Sexualität offenbar beworben und die Macht, und das taucht doch überall auf. Also das ist da nicht so ungewöhnlich.
Aber Sie haben auch Bilder, also ein besonders eindrucksvolles, ein völlig zusammengesunkener Obdachloser in seinem Rollstuhl und am Laternenpfahl klebt Jesus is coming soon. Also dieser Mix-Max aus härtestem Kapitalismus und diesem Fundamentalchristentum, das funktioniert da nebeneinander her.
Ja, es ist einem irgendwie ein Rätsel, wie diese Art von sogenannter Christlichkeit da sich versteht. Also es gibt ja diese ganzen Leute, die wirklich meinen, dass Trump eine Art Messias ist, ein Gottgesandter. Was also absurd ist, dieser Mann verkörpert alles, aber alles, was Christlichkeit eigentlich ablehnt, würde ich mal so sagen. Ja. Das ist schon irgendwie verblüffend.
Er vereint die sieben Todsünden nahezu.
Allerdings, ja. Ein perfektes Beispiel dafür. Eine Inkarnation in einer Person. Und trotzdem kann man Leuten das als einen Messias verkaufen. Das lässt einen wirklich an der Menschheit zweifeln.
Aber tiefer liegend ist eine Sehnsucht nach irgendeiner Form von Erlösung.
Ja, aber ich kann irgendwie nicht sehen, wie dieser Mann und sein Programm eine Erlösung darstellen soll. Also das ist mir irgendwie doch dann schleierhaft.
Ja. Wir reisen zurück in die Öl- und Kohlezeit, wo alles einfach war und billig.
die Hoffnung. Also ich glaube, das ist Nostalgie. Und dann ist da natürlich, glaube ich, auch eine ganze Menge dabei, dass viele Menschen sich in dieser heutigen politischen Welt nicht wohlfühlen. Also das ist ja auch so ein Schlagwort vom Wokeism. Ja. Diese Dinge sind bei vielen Leuten eben nicht populär. Die fühlen zwar, dass sie da lieber ruhig sind und dazu nicht viel sagen, aber sie mögen es nicht. Und das ist sicher in Deutschland auch nicht viel anders. Also da gibt es sicher doch eine Menge Leute, die damit nicht einverstanden sind und unhappy sind damit. Und die fühlen sich dann plötzlich von so jemandem wie Trump oder fühlen sich von dem vertreten, der sagt, weg mit diesem Zeug, das wollen wir nicht.
Wenn man die Bilder durchblättert, also man hat natürlich passend zu Amerika die ganze Bandbreite. Es gibt alles, also entweder hypersexuell gestylt, so modelähnlich und künstlich, oder ausgemergelte auf der Straße am Ende auch von den Drogen ausgezehrt, man sieht sie an den Gesichtern. Oder dann auch und nicht zu wenige schlicht Zentner Übergewicht, also wirklich deformiert. Aber was mich erstaunt hat, die präsentieren sich offen, oft fröhlich, zeigen sich ohne Scheu und zwar mit viel nackter Haut.
Ja, na, weil sie ja inzwischen noch die Mehrheit sind. Ich habe heute Morgen gerade in der New York Times gelesen, dass 3/4 aller US-Amerikaner obese sind. Sehr übergewichtig. Und wenn man sich so umguckt im Straßenbild, sieht man es, es stimmt.
Tja, und prüde sind sie auch nicht mehr so wie früher anscheinend.
Nö, nee, irgendwie nicht mehr ganz so. Aber es ist so eine komische Mischung. Letztendlich, man darf zum Beispiel bestimmte Worte nicht im Radio sagen. Da wird dann ausgebliebt. Ja. Da wird dann ein Piep gesendet, wenn irgendjemand Fuck sagt oder Shit oder sowas. Ja. Mhm. Das ist schon irgendwie eigentümlich.
Dafür haben 340 Millionen Amerikaner, habe ich gehört, 400 Millionen Waffen daheim.
Allerdings, ja.
Aber Hauptsache, es piept im Radio. Ich dachte mir nur, in dem ganzen Abgesang, der sicher seine eigene Wahrheit hat, und ich kenne es auch vom Journalismus, man findet auch immer, was man sucht. Also das frohe, das offene, das seelisch stabile Amerika gibt es auch schon noch. Da könnten wir auch Fotos machen.
Ja, wissen Sie, dass genau das verschiedene Freunde, besonders in Deutschland, denen ich vorher mal so den Entwurf gezeigt habe, die sagten dann auch so, naja, aber das ist doch schon recht einseitig. Man könnte doch auch andere Sachen fotografieren. Es gibt doch auch andere positiv. Und dann sage ich denen immer, erstens mal kann ich keine repräsentative Darstellung von Amerika liefern und schon gar nicht neutral. Ich kann nur zeigen, wie ich mich fühle und was ich so denke. Und das ist mein persönlicher Ausdruck dessen, wie ich die Sache sehe. Andere sehen die anders.
Es gibt auch Landschaften, die nicht so düster und hart und zugemüllt sind.
Ja, natürlich. Malibu ist immer noch schön. Ja? Und das Wetter in Südkalifornien ist immer noch gut und die Sequoia-Bäume sind immer noch toll. Aber während der Hitlerzeit war der Schwarzwald auch schön. Ja? Also insofern, darum geht es mir in diesem Falle nicht. Es geht um eine Repräsentation dessen, wie ich mich fühle, wenn ich diese Dinge sehe. Natürlich ein persönlicher Ausdruck.
Und wo die Hochglanzmedien nie hinschauen. Ich dachte mir nur auch, Motive wahrnehmen ist das eine. Die Gabe haben sie ohne Zweifel. Und dann gibt es noch den einen Moment, die Zehntelsekunde, wenn der Sohn auf der Waffenmesse zum Vater hochschaut. Ist es noch wie bei Bresson die Zehntelsekunde oder erledigt das der Kameramotor und Sie nehmen aus den 60 Stück das eine?
Nein, nein, das ist immer noch der Moment. Und
der eine Auslöser?
Also manchmal mache ich 2 oder 3 Fotos ja, von so einer Szene. Aber nun nicht irgendwie, also man könnte ja im Grunde dann Video machen und sich die Bilder rausschneiden. Ich weiß auch nicht, das machen wahrscheinlich auch Leute, aber ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Weil letztendlich, so wie es bei mir funktioniert ist, ich bin unterwegs, ich sehe und über die Zeit entwickelt man diesen Sinn dafür, dass jetzt gleich was passiert irgendwo. Man weiß schon, oh, hier tut sich was.
Das ist aber auch eine ganz gute Übung fürs Leben, oder? Ganz und gar
absolut.
Da sein.
Das ist es, Bewusstsein. Bewusstsein ist einfach so wichtig. Awareness, zu wissen, was um einen herum passiert und es zu spüren. Also ich habe schon öfter mal gesagt, dass ich habe ein ganzes Archiv voll mit Bildern, die alle 10 Sekunden oder 5 Sekunden, nachdem das, was ich eigentlich fotografieren wollte, passiert ist, gemacht sind. Hm. Wo man es verpasst hat. Aber über die Jahre fängt man dann an zu lernen, es zu antizipieren und die Kamera ist schon fertig, alles ist set und dann fotografiert man, wenn es passiert. Und das ist dann der Moment.
Bayern 2, 1:1 der Talk und ich bin in Berlin verbunden mit dem Fotografen Michael Dressel. Der ist dort geboren, im Ostteil, 1958, einziges Kind. Die Mutter, anfangs Friseurin, kümmert sich dann vor allem daheim um ihn, der Vater Fotograf. Machen Sie doch mal ein akustisches Bild von den beiden. Wie sehen die aus? Was waren das für welche?
Ja, mein Vater, die Haare sahen aus wie meine, etwas gekräuselt und hochstehend. Ja, meine Mutter war eine schöne Frau. Und wenn ich die Fotos heute sehe, sie sah aus wie Jessica Lange. Das sagen Leute auch oft. Und sie war eine wunderbare Mutter, die ich sehr geliebt habe und die ich bis zum Ende auch begleitet habe. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Auch als ich schon in Amerika war, habe ich sie dann jedes Jahr mal so 3-4 Monate zu mir geholt. Und Freunde, mit denen ich gearbeitet habe, die sagten dann, ich sage, oh, ich hole meine Mutter vom Flughafen ab. Sage, wie lange bleibt sie denn? Naja, so 4 Monate. Und dann sagen die, was? Wir halten kein Wochenende mit unseren Eltern aus.
Nein, das andere gibt's auch. Gott sei Dank. Ein gutes Verhältnis. Aber wir reisen nochmal ins Ostberlin der 60er. Sie haben dem Papa, dem Fotografen, als Sohnemann auch im Labor geholfen. Da gibt es ja dann Entwickler, Schalen, damals noch Rotlicht. Hatte es was von Zauberei für Sie?
Ja, natürlich. Erstmal ist das eine wunderbare, tolle Sache. Und habe da also sozusagen von Kindesbein, von der Pike auf gelernt, wie Fotografie funktioniert und analog. Und dann wurde ich natürlich zu seinem Laborsklaven. Ja. Aber wir hatten einen guten Deal am Laufen. Er kam dann immer abends von irgendeinem Fußballspiel, aber also Sportfotograf, und brachte dann die Filme, entwickelte die, machte ein paar Abzüge, dann ging er ins Bett. Ich habe die Abzüge dann fixiert und getrocknet mit so Trockenpressen und so weiter. Dann stand er auf, ich ging ins Bett und er fuhr in die Redaktion und lieferte dort die Bilder ab. Und im Austausch kriegte ich dann regelmäßig einen Entschuldigungszettel für die Schule und musste nicht gehen. Das war die ganze Sache wert.
Im real existierenden Sozialismus sind Sie ja aufgewachsen. Also in der Theorie ist das ja eine super Idee, der Sozialismus. Fanden Sie es auch?
Wir nannten das immer den real existierenden Surrealismus. Aber ja, da ist auch so ein schöner Biermann-Vers. Wir sagen Sozialismus schön und gut, was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut. Wenn man dann so 16, 17, 18 war, stellte sich ganz brutal die Frage, was macht man jetzt? Will man versuchen, dieses System von innen heraus zu verbessern und möglicherweise die nächsten 20 Jahre im Gefängnis verbringen? Oder würde man lieber auch mal Paris sehen und sich hier davon machen, ja, und eine gewisse Freiheit genießen? Und jeder musste diese Entscheidung dann irgendwann treffen. Und ich habe sie dann auch getroffen.
Ja, Sie haben es zumindest versucht. Sie sind wohl dem Vater zuliebe noch eine Weile länger geblieben. Der hatte einen Hirntumor. Stelle ich mir auch grausig vor, wenn man weiß, das geht in eine Richtung.
Ja, es war grausig. Und es war eben so eine Sache, ich hatte beschlossen, einen Fluchtversuch zu machen. Aber dann wurde mein Vater krank und der starb, da war nichts mehr zu machen. Und ich konnte einfach meine Mutter nicht alleine lassen damit. In dem Moment, sich dann aus dem Staub zu machen und auch noch in einer Situation, wo meine Mutter ja nichts wissen konnte, weil sie sonst selber im Gefängnis hätte landen können als Mitwisser.
Ach so, Sie haben es verschwiegen vor ihr.
Ja, sie konnte das nicht wissen. Sie durfte nicht. Aber die Gesetze waren so, dass es hätte sie ernsthaft gefährdet. Und das hat es noch viel schlimmer gemacht. Und dann habe ich also gewartet, erst mal eine Weile. Mir gesagt, okay, ein Jahr bleibe ich noch und dann...
Und dann ab in den Westen, wie weit kamen Sie denn?
Naja, über die Zäune drüber kamen wir schon. Aber sie haben uns dann irgendwie den Weg abgeschnitten und uns
erwischt. Was, die Innerdeutsche mit Schießerei?
Nee, und das war in der Tschechoslowakei, in der Gegend von Asch im Dreiländereck. Naja, wir hätten es beinahe geschafft. Ich glaube, 50 Meter haben gefehlt. Die haben uns dann später mal die Karte gezeigt. Aber es war Nacht und man konnte nicht genau sehen, wo man war. Wir dachten, wir hätten es geschafft, aber...
Und dann halt oder wir schießen oder zu Boden werfen? Oder?
Ja, na, wir steckten dann in so einem Gebüsch und wir hörten die Walkie-Talkies. Und die Tschechen hatten uns also da den Weg abgeschnitten. Und dann kriegten wir Angst, dass die da vielleicht, weil die ja auch Angst hatten, die wussten ja nicht, ob wir vielleicht bewaffnet sind, dass die ins Gebüsch schießen könnten. Und dann tauchte ich aus dem Gebüsch auf mit erhobenen Händen und sagte zu denen, Dobry Vecher, you know, guten Abend. Und da hat mich dann hinterher ein Offizier dermaßen verprügelt. Und er hat mich immer geschlagen und schrie immer, Dobry Vecher, Dobry Vecher, Dobry Vecher.
Ja, so lustig ist so, das nicht.
Ja. Naja, hinterher ist es lustig.
Nicht so lustig waren die 2 Jahre im DDR-Gefängnis. Aber was ich mir vor allem unterstrichen habe, Sie haben da unbezahlt für Neckermann gearbeitet.
Nee, war nicht Neckermann. Die waren damals im Westen auch sehr populär, Praktika-Kameras, weil die waren ziemlich billig und offenbar ganz gut. Mein Vater benutzte die ja auch. Und da gab es so Druckteile, auf die alle Einzelteile aufgeschraubt wurden. Und da mussten so Grate abgeschnitzt werden. Und das führte dann zu dieser kuriosen Situation, dass man diese Workshops oder so eine Werkstatt hatte, in der dann so 50 Strafgefangene, zum Teil Gewaltverbrecher, an einem langen hölzernen Tisch saßen und jeder hatte ein Messer in der Hand und schnitzte da an diesen Dingern rum. Also schon mal diese Idee, dass 50 Häftlinge alle mit Messern da an einem Tisch sitzen. Alle waren sehr höflich zueinander. Man hat vermieden, dort Ärger zu machen.
Das hätte leider nicht gut ausgegangen geben können.
Ja.
Was bleibt denn von dieser Zeit, vielleicht sogar fürs Leben?
Oh, es war für mich wahrscheinlich die wichtigste Zeit überhaupt. Man ist ja noch sehr jung und formbar und lernt, wie das Leben so funktioniert und wer man selber ist. Ich kam rein, als ich 20 war, 21. Mhm. Und in der Zeit habe ich wirklich gelernt, wo meine Grenzen sind, was man mit mir machen kann. Man findet ja dann raus, man hat ja so Ideen über sich selber, wer man ist und wie viel man mit sich machen lässt und wo man dann Halt sagt. Und dann stellt man plötzlich fest, oh, man kann doch ein bisschen mehr mit mir machen, als ich geglaubt habe. Mhm. Aber ich habe meine Grenzen gefunden und das ist eine wertvolle Sache. Und diese furchtbare Zeit ist mir heute so, so wichtig. Die ist für mich wie ein riesiges Bankguthaben, was eingezahlt wurde und ich lebe immer noch von den Zinsen. Und die Zinsen heißen Wertschätzung. Für den Rest meines Lebens hat mir das also einen Erfahrungsgrundstock vermittelt. Heute gehe ich manchmal noch in den Supermarkt und denke so zu mir, Mensch, du kannst essen, was du willst. Und wenn du dir mal einen Hummer kaufen willst, kannst du das auch. Du bist da so ein glücklicher Hund.
Dann sind Sie 1984 ausgebürgert worden, nachdem das Gefängnis Sie entlassen hat, nach West-Berlin. Und dort haben Sie, glaube ich, einen Taxischein gemacht, sind oft nachts gefahren.
Ja, was ein enorme, tolles Abenteuer war. Denke ich immer noch gerne dran zurück. Und dann viel gereist und dann kam irgendwann so ein Punkt, ich habe da in einer WG gewohnt. Und die anderen wollten alle irgendwie nach Indien fahren, die waren schon überall, die waren auch alle in Amerika schon und meinten, ob ich mitkommen will. Und ich sagte, nein, das interessiert mich ja nicht. Ich muss mal nach Amerika. Ich muss mal gucken, wo diese ganzen Bücher und Filme und diese ganze Musik herkommt.
Sie haben sich einen Titel gewünscht, den dritten Wunschtitel spielen wir auch noch. Von 1983 ist es das Stück von Randy Newman. Und 3 Jahre später kamen sie in die Stadt. Da hat es auf jeden Fall noch gestimmt, oder? I love L.A.
Oh ja, also am Anfang, das war so fantastisch.
Hate New York City, it's cold and it's damp. And all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimo. That time. Little bit too rugged for you and me, you bad girl. Rolling down Imperial Highway, the big nasty red out of my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Michael Dressel von Ostberlin nach Hollywood.
1986 war das. Landung in der Stadt der Engel. War es denn himmlisch?
Na, erstmal habe ich die Stadt vollkommen verpasst. Ich bin auf dem Highway 1 runtergefahren von San Francisco, wo ich mir ein altes Auto gekauft hatte, in dem ich wohnen wollte, während ich 3 Monate das Land durchqueren wollte. Und dann kam ich in L.A. an und fuhr, damals gab es ja noch kein GPS oder so, man hatte so eine Landkarte auf dem Beifahrersitz. Und dann dachte ich immer, okay, jetzt bist du in den Vororten, die Vororte, die Stadt muss jeden Moment kommen. Und dann fuhr ich so etwa 2 Stunden und kam nie aus den Vororten raus. Und irgendwie habe ich Downtown verpasst, habe ich nicht gesehen. Und das war mein erster Eindruck, ein gigantisches Stadtmeer, relativ flach, eher hässlich, aber wie sich dann später herausstellte, ungemein interessant.
Aber vor 40 Jahren war es noch das Land of the Free?
Ja, das ist ja so eine Sache, wenn man jetzt so mein Buch sieht. Und das ist ja das Schmerzliche. Als ich da ankam, war Amerika so unglaublich frei und cool und lässig und generös. Das war, oh, ich war im Grunde so froh, diesen ganzen deutschen kleinkarierten Scheiß vom Hals zu haben. Und es war so, es fühlte sich so gut an. So viele Möglichkeiten offenbarten sich. Ja, diese ganze Filmgeschichte fing damit an, dass ich habe da ein paar Leute getroffen, die arbeiteten und sagten, kommst du mal mit ins Studio? Und bevor man wusste, was passiert war, war ich ihr Fahrer und ihr Hilfe. Und dann zeigten die mir, wie man bestimmte Dinge macht. Und da brauchte man keine Papiere oder Diplome oder irgendwas.
Und so konnten sie allen Ernstes zum Meister der Kinotonmischung aufsteigen. Ich habe ja gestaunt, sie waren beteiligt an Titanic, American Sniper, ja. Ghost in the Darkness.
Ja, ne, irre viele A-List-Filme. Fing natürlich an mit kleinen Sachen, die schlecht bezahlt waren und so weiter. Aber das war dann so eine Gruppe von Freunden. Und der Erste, der dann einen richtig guten Job gekriegt hat, hat die anderen nachgeholt. Und so hat man sich dann irgendwie durchgewurstelt. Und am Ende hat man einen großartigen Film mit großartigen Regisseuren und Leuten gearbeitet.
Ja, 16 Eastwood-Filme hatten sie in Händen. Ich glaube, der dreht immer noch und ist jetzt 94.
Ja. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich bin froh, dass ich bei den späteren nicht mehr dabei bin. Also ist die Sache inzwischen aufgegangen. Ist schön, dass er es noch macht und ich finde es auch toll, aber also die Qualität ist da nicht mehr so ganz toll bei den letzten. Er hat aber großartige Filme gemacht zu einem bestimmten Punkt.
Und ist denn der Michael Dressel in Hollywood reich geworden?
Na, reich nicht, aber man ist vernünftig bezahlt worden und aus dem Osten kommend war ich immer frugal. Insofern konnte ich immer vernünftig leben und wenn man frugal ist, verdient man meist mehr, als man verbraucht und dann kann man sich irgendwann mal ein Haus kaufen und wenn das hört sich ganz kleinbürgerlich an, aber es ist tatsächlich so, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, wenn dir die Bude gehört, in der du wohnst, dann ist das ein großer Vorteil und macht dein Leben wesentlich einfacher.
Da nicken jetzt viele beim Zuhören. Aber auch Los Angeles haben sie dann sich mit ihrem besonderen Blick vorgeknöpft. Und es kam zum Bildband Lost Angeles. Also wieder eine harte Kulisse, oft lieblos hingewürfelt, diese Straßenzüge. Und darin wie Komparsen, ja, ich nenne es immer verlorene Seelen. Ich dachte mir nur kurz, ist es doch ein bisschen die Ossi-Brille? Schaut her, der Kapitalismus im Endstadium.
Nein, also ich bin nicht der geborene Kapitalismuskritiker. Dazu hat man mich im Osten viel zu sehr indoktriniert und man hat da so eine Abwehr gehabt, eigentlich eine Anti-Haltung dagegen. Aber die Realität muss man dann schon irgendwann mal wahrnehmen. Und da ich in den Hollywood-Studios gearbeitet habe und auch mit Stars und so weiter und diese Welt gesehen habe, mich fragen dauernd Leute in dieser ganzen Fotowelt immer, ach, hast du denn Fotos gemacht von den Stars und hast du Fotos von Clint Eastwood? Und ich sag dann immer, wer braucht denn noch ein Foto von Clint Eastwood, bitteschön? Ja. Das ist doch nur wirklich, also mich hat dann im Gegenzug eigentlich interessiert, warte mal, wie sieht denn eigentlich die Realität aus? Hier produzieren wir die Traumwelt, hier produzieren wir, was Amerika in die Welt raussendet, als Selbstbild. Mhm. Und da draußen sieht es aber ganz anders aus. Also interessierte mich diese Realität wesentlich mehr.
Zu der zählt allerdings auch, und da habe ich mich drüber gefreut, fast schon auffällig im Bildband, ein normales junges Paar, das sich anhimmelt. Das darf auch mal sein, oder?
Die Welt ist ja nicht nur furchtbar. Das Leben ist ja nicht nur grauenvoll. Manchmal schon, oft und für viele. Aber hey, es gibt auch schöne Dinge. Die sehe ich ja auch.
Nur die Grunddiagnose, Menschen, Gesellschaft und Landschaft fühlen sich verbraucht an. Nach meinen 40 Jahren dort, die bleibt leider. Irgendwas hat da die Energie rausgezogen.
Ja, das ist halt,
oder ist es Ihr persönlicher Blick mit 66?
Kann man schwer auseinanderhalten. Wenn man sich selber dem Ende nähert, dann tendiert man natürlich dazu zu glauben, dass die Welt endet. Und wenn man selber endet, endet sie auch in gewisser Weise. Aber
ich würde sagen, mit 66 haben es noch ein bisschen.
Na, hoffentlich. Aber da bin ich doch eher der Pessimist. Also lange Zeit ging mir dieser unheimliche Optimismus, wenn man an irgendwelchen Jobs hier arbeitet hat, ziemlich auf die Nerven. Und um die Leute dann am Morgen gleich mal so ein bisschen eine kleine Note runterzudrücken, begrüßte ich immer alle mit den Worten "Welcome to another day closer to death." Das gab mir den Nicknamen Dr. Doom. Der blieb an mir hängen.
Ja. Sie sind wohl nach vielen Jahren erstmals wieder nach Berlin gekommen. Dann erlebt man im Umkehrschluss wahrscheinlich wieder so ein paar Aha-Momente. Ich dachte mir, für uns Fotografen ist das gar nicht schlecht, so Wanderer zwischen den Welten mit großen Abständen. Da fällt einem mehr auf, oder?
Ja, absolut. Der Kudelka, ein berühmter tschechischer Fotograf, nach 68 hat er die Tschechei verlassen, ist ein weltberühmter Fotograf. Und der hat einen schönen Satz gesagt. Er sagte: Wenn ich länger als 3 Monate in einem Land bleibe, dann werde ich blind. Mhm. Und das beschreibt es ganz gut. Als Außenseiter fallen einem Dinge irgendwie doch mehr auf. Und ich bin ja immer in Berlin gewesen, bin ja oft hin und her, bin ständig hin und her unterwegs. Also nicht nur Berlin, aber wenn man nur alle paar Monate oder 2 Mal im Jahr kommt, dann fallen einem Veränderungen auf, die doch schon ziemlich drastisch sind.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Michael Dressel. Muss bis Jahresende 200 Filme schauen.
Weil er in der Oscar-Akademie sitzt, ein Mitglied ist. Ja, um Gottes Willen, 200 Filme bis Jahresende. Wie viele denn dann am Tag?
Naja, so, man muss schon so 3 schaffen.
Um Gottes Willen. Wird man denen noch gerecht?
Also ich muss zugeben, manche sehe ich nicht ganz. Ja. Also man hat ja nun eine gewisse Erfahrung. Und wenn man tausende Filme gesehen hat, weiß man schon, wie Dinge strukturiert sind. Und gibt es Filme, wenn ein Film wirklich schlecht ist, dann weiß man das nach 15 Minuten. Ja. Und dann guckt man noch mal 10 Minuten, um dem Ganzen so ein bisschen Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber dann geht man weiter. Ja. Also man muss nicht alles von der ersten bis zur letzten Minute sehen.
Wir haben das Wort Traumfabrik jetzt schon öfter benutzt. Ich denke, es trifft es noch immer. Und was ich bitter fand, Sie haben ja in Los Angeles auch so ein paar Aufnahmen drin, da verkleiden sich Arme vorm Dolby Theater, diesem berühmten Oscar-Kino, als Batman oder Catwoman und verdienen damit ein paar Münzen. Ja, da kommt das Dialektische bei Ihnen wahrscheinlich durch.
Ja, allerdings, da steckt eine enorme Ironie drin. Auch besonders, wenn man die Leute dann näher sieht. Und sie sind sozusagen diese krasseren Versionen der geschönten Superhelden. Das sind eben Leute, denen es nicht besonders gut geht. Und da sieht man ihn noch, da fehlt mal ein Zahn und da ist auch mal ein Bauch dran, der da eigentlich nicht an den Superman rangehört. Das sind schon sehr ausdrucksstarke Momente, in denen man die Leute da so sieht manchmal.
Und ich dachte mir eben auch, sollen ihre Fotos so ein bisschen Sand im Getriebe der Traumfabrik sein?
Also ich glaube nicht wirklich daran, dass Fotos nun die Welt verändern, ja, und irgendwelche Wirkung zeigen. Also ich glaube nicht, dass das nun ein Mittel zur Gesellschaftsveränderung ist. Das ist überhaupt so eine Marotte hier in Deutschland besonders, dass alle so tun, als ob die Kunst die Welt verändert. Und da bin ich doch eher skeptisch.
Aber in mir halt schon was nach, muss ich gestehen. Das ist nicht eine der Bildbände, die man dann weglegt und weitermacht.
Freut mich. Ist gut. Schön.
Es dämmert einem nur eben auch, wir stehen an einem grundlegenden Wendepunkt in vielerlei Hinsicht. Und Sie sagen jedes Mal bei der Landung aus Los Angeles in Berlin, fühle ich mich wie einer, der aus der gesellschaftlichen Zukunft kommt. Also wenn ich mir dann Ihre Bilder vor Augen führe, dann sage ich mir, auweia.
Ich weiß nicht, wie es in München aussieht, aber in Berlin gibt es inzwischen eine Obdachlosigkeit, die sich definitiv in die Richtung bewegt, die ich in L.A. beobachte. Und es gibt eine Armut, die so massiv ist und eine allgemeine Verlotterung. Also es ist schon, das System ächzt. Das sieht nicht so ganz toll aus.
Herr Dressel, wie schaffen wir jetzt einen guten Schluss von der Stunde?
Da müssen Sie mich irgendwas fragen mit, weiß ich nicht. Mit,
Sie sind jetzt 66, fängt das Leben an, hat doch Udo Jürgens gesungen. Fängt gerade irgendwas irgendwo an, was Schönes.
Ja, also im Grunde hat sich diese ganze Fotografie in eine Sache entwickelt, die wie ein zweites Leben ist. Ich habe viele Dinge erlebt, bin da in Amerika gelandet, habe diese Filmsachen gemacht und das war großartig und viel Spaß. Aber an irgendeinem Punkt erreicht man den Moment, wo man merkt, jetzt muss man nochmal was anderes machen. Bisher hat man für andere Leute gearbeitet, so glamourös, wie das auch aussah. Und jetzt geht's darum, für mich selber zu arbeiten und nochmal die Welt so darzustellen, wie ich sie gesehen habe. Und das ist eine Aufgabe, die schön ist, weil man selbst beauftragt ist und man fühlt sich gut dabei, auch wenn manchmal die Dinge, die man da sieht, nicht so toll sind.
Und zwischendurch schöpft man Kraft am großen Weinstock vorm Haus.
Ach so, ja. Das.
Am Rande von Los Angeles, nehme ich an.
Also nicht mal am Rande, mitten in der Stadt. In der Gegend, in der mein Haus steht, muss früher, es gab so Missions, die hatten Weinberge und ich glaube, als sie die Häuser dort gebaut haben, sind so ein paar Weinstöcke übrig geblieben. Und die Leute, die da einzogen, waren italienischstämmig und die hatten da sofort eine Affinität zu und haben diesen Weinstock um das ganze Haus rum wachsen lassen. Und der Weinstock ist riesig, den kann man nicht umfassen. Ne?
Aber vielleicht brauchen sie auch die ganzen Trauben und den Wein die nächsten 4 Jahre, ne?
Oh ja. Ja, wir machen da immer Weinfeste mit italienischer Musik und stampfen unseren Wein und machen da so 100
Flaschen. Aber das ist doch schon auch eine zentrale und die letzte Frage, ob Sie Ihren 70. dort feiern, wenn das dort so weiterläuft, wie Ihre Bilder ahnen lassen.
Ja, das ist so eine Sache, das wird man sehen. Also die 4 Jahre Trump, die ich da überstanden habe, haben sich nicht gut angefühlt. Da habe ich mich ehrlich gesagt so ähnlich wie in der DDR gefühlt. Natürlich freizügig reisen, man kann konsumieren, was auch immer. Aber da bin ich auch jeden Morgen mit einem Bauch voll Wut aufgewacht über eine Regierung, die mich verarscht. Und ich sehe das wiederkommen und nun muss man sehen, wie man das aushält. Vielleicht kann man das geschickter machen und weil man älter ist, auch ein bisschen ausblenden und sich auf die Dinge konzentrieren, die einem selber wichtig sind.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Tun und die nächste Zeit. Alles
Danke
Gute
sehr.
Auf allen Reisewegen.
Ja, alles Gute für uns alle.
Das können wir alle
gebrauchen.
Das Good. Gespräch mit Michael Dressel finden Sie in der ARD Audiothek. Und an der Stelle wende ich mich mal von meinem Gast in Berlin ab und frage direkt nach Bayern hinein oder an alle da draußen, wie gefällt Ihnen 1:1 und was können wir tun, um besser zu werden? Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns kurz Fragen beantworten. Das können Sie tun in der ARD Audiothek oder auf Spotify. Einfach in der Beschreibung der aktuellen Folge auf den Link dort klicken und los geht's. Wir sagen schon mal Danke.